Willkommen zu Kreisab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Weltmeisterschaft 2023. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Es ist der dritte Tag der Weltmeisterschaft 2023 der Männer und zum dritten Mal begrüße ich euch recht herzlich hier bei Kreisab. Schön, dass ihr wieder reinhört und an der Stelle nochmal kurz Werbung, denn der ein oder andere hat neu abonniert bei patreon.com/kreisab. Das freut mich natürlich sehr und ich freue mich, einen absoluten Experten begrüßen zu dürfen, der seit vielen, vielen Jahren am Mikrofon sitzt, wenn beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft spielt, aber vor allem natürlich die Mannschaften in der Handball-Bundesliga. Und jetzt bei diesem Turnier sitzt er am Mikrofon bei Sportdeutschland TV. Wir sind jetzt in einem Hotel in der Nähe des Studios, weil ich gleich kommentiere und danach kommentiert er, Carsten Pitschiger. Hallo Carsten.
Grüß dich Sascha, freue mich dabei zu sein.
Und das ist länger her, eigentlich wollte ich mal nachgucken. Du bist vor einigen Jahren mal mit dabei gewesen, habe ich natürlich jetzt verschlammt, ist der Klassiker. Aber wir wollen ein bisschen vorausschauen, vor allem auch auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Katar. Aber zunächst mal, weil wir natürlich vor weiteren Spielen aufnehmen, ein bisschen zurückschauen auf dieses Eröffnungsspiel zwischen Polen und Frankreich. Ich bin bei einem WM-Tippspiel dabei, bist du auch. Ich habe jetzt nicht geguckt, was du getippt hast, aber ich war von einem deutlicheren Sieg der Franzosen ausgegangen. Was sind deine Erklärungen dafür, dass die Franzosen vielleicht noch nicht so ins Turnier reingestartet sind wie in den Jahren zuvor?
Also von einem deutlichen Sieg der Franzosen bin ich zum Beispiel nicht ausgegangen, weil der Gastgeber natürlich immer mit so einer eigenen Euphorie startet. Und das haben wir ja gestern auch gesehen. Also die Halle war ausverkauft, 11.000. Polen ist eine Sportnation, die brüllen alle ihre Leute mit nach vorn und die ganze Mannschaft, die ganze Nation bereitet sich seit mehreren Jahren auf dieses Turnier vor und die Erwartungshaltung ist dann riesig, weil wir haben es ja dann auch erklärt, also dass bei jeder Sportart, wo Polen auftreten, viele Fans mit dabei sind und da entsteht so ein Druck auch medial. Jetzt wird ja auch sehr intensiv über die Handball-WM in Polen berichtet und dann ist das eine junge Mannschaft und die hat sich schön treiben lassen von der Kulisse und dann hat jede Mannschaft Schwierigkeiten und das hat ja danach auch Nikola Karabatic im Interview gesagt, das war dann eben auch zu sehen im Spiel, wie nervös die Franzosen vor und während des ersten Spiels waren.
Das ist sehr ungewöhnlich. Ich habe im Vorfeld ja mit Piotr Trzebecki gesprochen, ehemaliger polnischer Nationaltrainer. Dann habe ich gesagt, ja, der Druck ist bei den Franzosen eigentlich. Der ist ja gar nicht bei euch, bei den Polen. Dann sagt er zu mir, ja, du weißt doch, die Franzosen, die können mit Druck umgehen.
Das stimmt, aber diesen Druck gleich zu Beginn sind sie, glaube ich, nicht gewohnt und vor allem nicht bei einer Weltmeisterschaft. Da denkst du ja, du gehst so rein als Olympiasieger in so ein Turnier und hast dann von Kapverdische Inseln bis irgendwelche anderen Handball-Exoten vielleicht mal so einen leichten Aufgalopp, wo du ein paar Sachen testen kannst. Und da hat man schon gemerkt, dass diese ganzen Automatismen bei den Franzosen doch noch nicht so da sind. Sie konnten sich verlassen auf den Rückraum, aber selbst so ein Routinier wie Greby hat ja da ein paar Würfe weggelassen. Auch im Tor waren jetzt noch nicht so die Impulse zu erkennen, aber was sie dann in den Drucksituationen und wie du es gerade sagst, also da sind sie dann natürlich da. Da kommt so ein dicker Mem, ein Remili, der war ja beeindruckend, wie der in den Auszeiten die Mannschaft geführt hat, ja mehr gecoacht hat als der eigentliche Cheftrainer. Da siehst du dann, wie viel individuelle Qualität mit dabei ist und die setzt sich dann eben auch durch, weil die Polen auch ein paar Schwächephasen hatten.
Und der Kader der Polen ist in Ordnung, also besser als in den letzten 3-4 Jahren nach dieser goldenen Generation. Das hat ja Trzebecki zu mir auch gesagt. Wir hatten halt diese ganzen alten Stars, die wirklich sehr, sehr gute Spieler waren. Einige davon viele Jahre in der Bundesliga unterwegs gewesen. Einige dann danach in Kielce und auch mit Kielce die Champions League gewonnen 2016. Aber danach hatten sie so ein Loch, was das angeht, auch spätestens nach Olympia 2016. Jetzt nicht mehr so eine überragende Mannschaft. Ich muss aber sagen, Hut ab, was dieses Ergebnis angeht aus Sicht der Polen.
Respekt, wie gesagt, wie sie sich haben treiben lassen, wie sie immer wieder zurückgekommen sind, als dann die Franzosen in der ersten Hälfte schon mal mit 4 Toren weg waren, habe ich gedacht, oh, jetzt vorsichtig, jetzt brauchst du ein paar Geschichten, jetzt musst du wieder weg vom Spiel mehr, weil dann kann es langweilig werden. War dann aber nicht so, weil die Franzosen eben auch ein paar Flanken geöffnet haben und dann waren die Polen da. Problem bei ihnen war für mich Rückraum links, Sitschko, wenn du so einen Shooter hast, dann musst du ihn anders einbringen. Jetzt hatte er ja vorher eine Kopfverletzung. War jetzt nicht genau rauszufinden, wie sehr er dadurch noch gehandicapt ist. Aber die ganze Mannschaft hat dieses Spiel nicht auf seinen Halblinken so fokussiert. Und deshalb hatten sie Probleme. Verlass war meiner Meinung nach auf Daszek und Morito auf der rechten Seite. Aber Daszek muss Rückraum rechts eben ziemlich nah ran. Und dann stehen die Franzosen da und sagen, du stopp mal hier, mein Tanzbereich.
Ja, vor allem, weil die Franzosen, was die Physis angeht, wirklich seit Jahren phänomenal aufgestellt sind. Die haben da so viele Brocken in der Abwehr, aber nicht nur Brocken, sondern auch Brocken, die sich bewegen können. Das ist halt der Vorteil.
beeindruckend. In zweierlei Richtung war ja die Rolle von Nikola Karabatic, der, ich habe jetzt gar nicht geguckt im Nachgang, ob er überhaupt einmal aufs Tor geworfen hat. Jedenfalls, wir hatten so eine Statistik dann kurz vor dem Ende, da stand 0-0 bei ihm immer noch mit. Aber wie der körperlich fit ist, wie der trotzdem noch Impulse setzt, wie sich die Mannschaft bei ihm anlehnt und wie er dann mit dabei ist und dem Team auch so eine gewisse Sicherheit gibt, das scheint schon noch seine Rolle zu sein. Und er wirkt körperlich extrem fit und der ist 38. Die anderen kommen dann, die werfen dann wie Mem, Richardson oder Remy Lee. Aber Karabatic scheint da noch eine Rolle mitzuspielen, keine Rolle der Bruder. Der war gestern gar nicht mit dabei. Also eine Mannschaft, die schon über die Füße kommt, aber ich glaube auch über die individuelle Klasse.
Die haben sie auf eigentlich allen Positionen. Klar, sie müssen auch auf manche Spieler verzichten. Zum Beispiel Ögödeskar auf der Linksaußenposition, der in den letzten Turnieren wirklich phänomenal aufgespielt hat. Insbesondere in Tokio, kann ich mich noch dran erinnern, hat er ein fantastisches Turnier gespielt. Also ist ein Weltklasse-Linksaußen. Und Weltklasse-Spieler kannst du ja nicht einfach ersetzen. Aber sind diese Franzosen, so wie du sie am Mittwoch erlebt hast, für dich ein absoluter Titelkandidat?
Nee. Also kein absoluter Titelkandidat. Jetzt kommen wir wieder über die Floskeln. Füße hoch, Niveau kommt. Ja? Also sie steigern sich auch in ein solches Turnier. Sie werden auch da ihre Automatismen finden. Und das war ja auch jetzt zu lesen im Nachgang in der Presse, dass sie gesagt haben, das wird uns beflügeln, das Ergebnis. Das gibt uns Sicherheit. Das war ein schwieriges Spiel. Und jetzt finden wir wieder zusammen. Wir sind jetzt zusammen. Wir trainieren zusammen. Haben schon mal 2 Punkte. Und das gegen Polen, gegen den Gastgeber. Ich glaube nicht, dass sie um den Titel am Ende mitspielen. Aber Viertelfinale, Halbfinale, ja.
Also wenn sie im Viertelfinale schon rausfliegen, dann wäre ich überrascht. Kommt natürlich auch immer darauf an, gegen wen sie spielen und wer auch bei den einzelnen Mannschaften zur Verfügung steht. Ich will das Corona-Thema jetzt gar nicht erst aufmachen. Da hat Björgvin Gustafsson, der Torhüter, der Isländer, der auch viele Jahre in Deutschland gespielt hat, zuletzt auch ordentlich was zu gesagt. Und dann ist die Sendung überlang. Das wollen wir ja auch nicht. Was mir eben zugeschickt wurde, kurz vor unserer Aufnahme, ist ein Bericht, es müsste von den Kollegen des Kicker sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Da gibt es ja dann so Diskussionen, die Schweden, die fahren mit dem Bus 300 Meter zur Halle für die TV-Bilder. Jetzt bist du ja auch TV-Mann. In Ansätzen kann ich das nachvollziehen, weil man möchte schöne Bilder fürs Fernsehen. Aber es sind doch auch schöne Bilder, wenn die zur Halle spazieren.
Das ist ja eine Baustelle, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also
ja, da scheint es andere zu geben, die machen sich sehr viele Gedanken darüber. Deswegen werfe ich das jetzt einfach mal ein.
Also jetzt weiß ich nicht, wie es Wetter war oder ob die dort gefahren sind. Muss ich ehrlich sagen, ist mir wurscht, wie die da fahren. Also jetzt kommen wir nicht mit ökologischen Aspekten oder so bei so einem Turnier. Das ist mir zu weit hergeholt. Und wenn die fahren und wenn sie sich selbst inszenieren als Gastgeber bei einer solchen Weltmeisterschaft, dann sage ich, ist legitim. Die fahren wahrscheinlich zu den Trainingseinheiten dann auch irgendwo hin und dann, dass sie da laufen sollen, ist mir zu abwegig. Ist doch nicht meine Baustelle.
Ich muss auch sagen, ökologische Hintergedanken beim Turnier in 2 Ländern, die keine Landesgrenze haben, da muss man sowieso nicht drüber diskutieren.
Nö.
Von daher. Wobei ich finde das mit dieser Regelung, das hast du ja vielleicht auch mitbekommen, dass ein Viertelfinalist aus Schweden zum Halbfinale nach Danzig fliegt und dann vielleicht wieder zum Finale nach Stockholm, hat vielleicht ein bisschen was von Wettbewerbsverzerrung.
Ja, früher gab es ja große Reisetage und wenn du dann in diesen großen Ländern wie früher, also da kannst du dich ja mal mit Heiner Brand unterhalten, was die früher an den Wechseltagen dann in den Bussen gesessen haben und gerade im Januar dann, wenn du in Skandinavien Turniere hast, ob du dann da fliegst, ob du dann da mit einem Bus fährst und deinem ganzen Trost da umsetzt, sicherlich Belastung ist da riesig. Da war dann die Weltmeisterschaft in Katar natürlich eine Ausnahme, wo du 3 Hallen in einer Stadt, in einer Region hast. Aber ob du da jetzt wieder hin nochmal ein Großereignis geben musst, ich sage nö.
Wobei, das war von der Organisation her, du bist ja damals auch vor Ort gewesen, phänomenal, muss man ja wirklich sagen.
Auf jeden Fall, also so schon, die Hallen waren spektakulär, aber passt nicht in die Zeit, haben wir ja jetzt bei den Fußballern auch gesehen. Ich war da, aber ich brauche es nicht nochmal.
Wir haben jetzt auch schöne Standorte für die nächsten Turniere, von daher passt das glaube ich schon. Nächstes Jahr dann die Europameisterschaft erstmal in Deutschland, das ist ja schon mal eine gute Sache.
Und da
ja,
dann machst du aber mal den Vorschlag dann bei Alfred Gislason, wenn du ihn triffst, er soll dann zur Halle in Berlin laufen.
Es kommt natürlich
bin ich mal gespannt auf die Reaktion dann.
Ja, ja, das kann vielleicht Stefan Kretschmer ausrichten, der kann ja gut mit Alfred.
Okay.
Das ist, glaube ich, dann nicht meine Aufgabe.
Trau dich, komm.
Ich traue mich auf jeden Fall, mit dir jetzt über die deutsche Mannschaft zu sprechen. Ja. Und da haben wir den Bogen gespannt zu Alfred Gislason, der sich entschieden hat, Lukas Zerbe und Tim Zechel nicht mit in den Kader zu nehmen, zunächst mal. Bei Tim Zechel könnte man sagen, das ist erwartbar gewesen. Bei Zerbe überrascht es vielleicht ein bisschen, er hat sich aber entschieden für die Variante mit Christoph Steinert dann, der auch auf rechts außen spielen kann. Bedeutet aber trotzdem im Endeffekt, dass viel Spielzeit auf Patrick Krötzky zukommen wird, der eine tolle Saison spielt bislang bei den Rhein-Neckar Löwen. Ich kann mich fast gar nicht erinnern, dass er jemals auf diesem Level gespielt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Das Risiko war am Sonntag zu erkennen, als sie in Hannover gegen Island gespielt haben. Da wurde ja genau diese Variante mehrmals getestet mit Häfner und mit Steinert auf der rechten Seite. Das kennen wir auch von Melsung aus der Bundesliga, die dann da den Häfner ab und zu mal mit entlasten. Steinert kann diese Rolle auch mitspielen, das war zu sehen, also dass die harmonieren. Da konnte man schon so ein bisschen damit spekulieren, wobei für mich überraschend ist, dass er dann einen Benge mitgenommen hat, weil der hat gar nicht gespielt in beiden Partien gegen Island. Waren das so meine zwei Streichkandidaten, weil Zechele war ja auch nicht unterwegs. Aber Alfred wird sich dabei was gedacht haben und setzt dann natürlich auch auf die Defensivqualitäten von Mbenge, den er dann bedenkenlos bringen kann. Und wenn er die ganze Zeit bei der Mannschaft mit dabei ist und mit trainiert, ist der Übergang dann einfacher. Du musst dich als Bundestrainer ja dann irgendwann von ein paar Spielern trennen und sagen, so, du bist jetzt erstmal nicht mit dabei, dann musst du entscheiden, nimmst du sie mit in das Land oder schickst du sie wieder nach Hause, damit sie mit den Vereinen trainieren können. Aber für mich nachvollziehbar diese Taktik und okay, werden wir ja sehen.
Jetzt hast du aber meine Vorlage, was Patrick Krötzky angeht, gar nicht aufgenommen.
Ja, aber Krötzky ist natürlich überragend in der Saison in der Bundesliga. Also was er da bei den Rhein-Neckar-Löwen liefert, jetzt ist bei Johnny so ein bisschen das Problem, dass er so einen Stempel weg hat in großen Momenten, dann auch gerne mal Nervenflattern zu haben. Er ist jetzt in dem Alter, wo er das abschütteln kann. Er spielt sehr extrem stabil auf höchstem Niveau in der Bundesliga. Und deshalb glaube ich, dass das eine Entscheidung ist. Und jetzt werden viele Experten wieder sagen, ja, ist ja auch ein Rechtsaußen. Der soll seinen Job machen, der soll rennen, der soll werfen. Und wenn er mal in einem Flow ist, dann warum nicht? Klar, los, machen.
Ich kann mich erinnern, er war ja auch der Einzige 2019 bei der Heimweltmeisterschaft, hat er sehr viel Spielzeit bekommen und das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube aber auch, dass die Situation jetzt eine ganz andere ist. Er ist ein paar Jahre älter geworden, logischerweise. Er ist ja, das habe ich auch in der Vorschau-Sendung gesagt, jetzt der deutsche Rekord-WM-Teilnehmer mit 7 Weltmeisterschaften, bei denen er dann jetzt gespielt haben wird. Das ist auch etwas, was etwas aussagt, finde ich. Also wenn du so oft für eine WM nominiert wirst, dann musst du ja auch eine gewisse Qualität haben. Was sind deine Erwartungen an dieses Spiel gegen Katar? Denn ich kann mich sehr gut an das letzte Spiel bei einer Weltmeisterschaft gegen Katar erinnern, am 22. Januar 2017 in Paris. Auf einmal hat die deutsche Mannschaft aufgehört, Tore zu werfen und ich glaube, das Endergebnis war 20-21 aus Sicht der DHB-Auswahl eben gegen Katar und alle haben hinterher gesagt, wie kann das sein, wie konnten wir gegen die verlieren?
Ja, ich kann mich auch an 2015 noch erinnern. Also die letzten Begegnungen mit Katar waren nicht ruhmreich, aber ich denke, dass das Team momentan eine ganz andere Qualität hat und dass du gerade auch durch den letzten Sieg gegen Island mit einem Selbstbewusstsein in ein solches Spiel gehen kannst. Bei Katar ist mir noch kaputt in Erinnerung. Ja, auf den musst du ein bisschen aufpassen, aber ansonsten sehe ich da wenig Gefahren. Und wenn sie es so machen können wie gegen Island und die Stabilität drin haben, auch da war ja jetzt nicht alles Gold, aber schon auf höchstem Niveau und da mache ich mir da keine Sorgen. Also Juri wird weiterhin seine Praxis da bekommen. Er darf ja auch Fehler machen, das ist ja das Gute. Dass jetzt nicht Alfred Gislason war ja vorher schon mal die Erwartungshaltung, machst 3 Fehler, bist du raus. Nee, der darf jetzt, der darf reifen auch im Wettbewerb und dann, ich sag mal, +7 am Ende.
Oh, +7, direkt das Ergebnis beziehungsweise den Tipp rausgehauen. Ich erwarte mir vor allem in diesem Spiel erfrischenden Handball von der deutschen Nationalmannschaft. Was erwartest du?
Gleiches. Tempo-Handball, gute Deckung. Für mich war es imposant, weil ich war wirklich privat da und habe mich hingesetzt in einem Zuschauerblock zwischen den Fans und habe mal nur Handball richtig gucken können. Also was Goller und Köster da in der Defensive weggearbeitet haben, wie schlaue Wege die gegangen sind, was die dort für Beton angerührt haben. Die Harmonie auch mit den Torhütern war für mich wirklich sehr, sehr stark. Und wenn sie so gegen Katar spielen und dann daraus logischerweise Tempohandball entsteht, soll ich erhöhen auf +8 oder was?
Ich weiß es nicht, das kannst du jetzt aussuchen. Ich glaube schon, dass man in diesem Spiel auch mal ein Statement setzen kann.
In welche Richtung?
Ja, in die Richtung, dass mit Deutschland bei diesem Turnier zu rechnen ist.
Nee, dann kommt jeder und sagt, ja, gegen Katar musst du das machen, weil selbst ich habe ja gesagt, +7 im Vorfeld. Du kannst nur Rhythmus finden, aber dass du ein Statement damit setzt, glaube ich nicht. Also das musst du gegen andere Gegner machen. Ein Statement, eine Ansage, ein Richtungszeig war für mich da schon der Sonntag dann gegen Island, wobei wir da eben auch keinen Aron Pálmarsson und Oma Ingi Magnusson gesehen haben. Und dann ist das Spiel der Isländer schon anders und limitierter, aber Hausaufgabe ist es ja nicht, aber Spiel machen, gewinnen, Mund abputzen, weiter. Weil ich denke, dass das Spiel gegen Serbien, das wird für mich dann die ersten Richtungen anzeigen.
Das denke ich auch, weil die Serben, die sind sehr gut besetzt und sie haben auch wieder Selbstvertrauen. Sie haben jetzt einen Trainer, der sie auch erreicht hat, haben wir auch in der Vorschau ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass Serbien überraschen kann. Selbst wenn sie gegen Deutschland verlieren, glaube ich, können sie trotzdem ein sehr gutes Turnier spielen.
Ja, vielleicht ja auch ein paar Schlagen, mit denen wir nicht so rechnen und dann wieder in diesen ganzen Konstellationen, wo du die Punkte mitnimmst oder nicht mitnimmst und jo.
Ja, das glaube ich auch. Also für mich ist das eine gefährliche Mannschaft und ich bin sehr gespannt, was die zeigen werden dann auch im Spiel gegen Deutschland. Alle schauen auf Juri Knorr, du hast es gerade schon so halbwegs angedeutet. Der spielt natürlich eine super Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen und er hat viel Vertrauen. Kretsch hat auch gesagt, man darf auch jetzt nicht mit der Kritik irgendwie zu stark sein, wenn er da mal ein paar Fehler macht, sondern er braucht genau dieses Vertrauen des Trainers. Lastet zu viel auf den Schultern von Juri?
Ich glaube, er will das. Also so wie man sieht, wie er sich in Stresssituationen dann auch trotzdem den Ball nimmt und Entscheidungen trifft und das weitermacht. Ich hoffe für ihn und für die deutsche Nationalmannschaft, dass die Balance stimmt. Wir müssen ihm Fehler zugestehen und gerade in den Drucksituationen, dass er dann Hilfe bekommt, dass er dann seine Stabilität hat, wie sehr, sehr häufig in der Bundesliga und nicht so wie in der Schlussphase vom ersten Spiel vom Samstag gegen Island, wo es dann einfach zu viel spielentscheidende Fehler waren. Da braucht dann Alfred Gislason sicherlich noch eine Variante B und C, aber lass den Jungen machen. Und wir haben wie viele Jahre jetzt über mangelnde Qualität, Rückraum, Mitte philosophiert und immer neidisch in andere Richtungen, in andere Nationen geguckt und gesagt, oh, deren Nummer 3 wäre bei uns ganz klar Nummer 1 ohne Konkurrenz. Und jetzt haben wir so einen, machen lassen.
Das denke ich auch. Ich bin von seiner Qualität absolut überzeugt. Er ist noch relativ jung, das dürfen wir nicht vergessen. Junge Spieler machen mehr Fehler und überlegen wir mal in 3, 4, 5 Jahren, auf welchem Level er sich da eventuell befinden könnte, wenn er natürlich verletzungsfrei durchkommt. Und
hoffentlich nächstes Jahr dann schon, ne?
Ja, das wäre auch super. Klar, wenn dann das ganze Land nochmal drauf schaut, ist es eine andere Situation, aber ich traue ihm das zu, weil er auch dieses Selbstvertrauen ausstrahlt und so eine, ich sag mal, natürliche Arroganz, aber gar nicht negativ gemeint.
Ich hoffe, dass er für ihn, ohne dass ich jetzt sage, wer dafür jetzt nicht ab Sommer 23 international spielen soll, dass er es schafft, mit den Rhein-Neckar-Löwen ab Sommer international zu spielen und dann in diesen Rhythmus kommt und dann auch diese Gegner, diese Wettkampfhärte und dass er dann noch besser wird, jetzt mit einer starken Weltmeisterschaft, dann mit einer sehr guten Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen und um dann eben auf diesem Niveau weiterzuspielen und zu reifen. Das wäre gut für Juri und gut für die deutsche Nationalmannschaft.
Carsten, vielen Dank. Das war sehr erfrischend. Hoffentlich genauso, wie die deutsche Mannschaft dann spielt. Und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Die nächste, ich weiß noch nicht, wann sie erscheint. Also spätestens natürlich am nächsten Tag, das ist klar. Aber die Information bekommt ihr auf den sozialen Kanälen. Facebook.com/kreisab, Twitter @kreisab, YouTube @kreisab. Da könnt ihr die Sendung sozusagen sehen. Und Instagram #und Accountname kreisab. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.